die Frage erstens, warum willst du leben? Und ich sehe viele Leute, die hier über Longevity sprechen, Brian Johnson und so weiter. Das fühlt sich nur wie eine Übung, ein Exercise, um länger zu leben. Aber wie meine Leute in Serien sagen, Brian Johnson, er könnte vielleicht auch länger leben, aber der hat schon aufgehört zu leben. Biology tells you the future. Mhm. 50 Jahre ist halb der Welt Afrikaner. Und du hast great news. Du hast Krebs, aber wir wissen das ganz, ganz am Anfang. Mhm. Jetzt können wir etwas darüber machen. Und das Produkt könnte in derselben Richtung gehen. Ich spreche über 3-4 Jahre. Aber da sagt dir even better news. Du hast einen Krebs in 3 Jahren.
Der Hauptgrund, warum ich das House of AI hier betreibe in San Francisco, ist ja die Serendipity, die ich immer versuche zu erhöhen. Also praktisch der Zufall, den irgendwie, ja, der so entsteht, wenn man einfach hier in San Francisco ist. Und ich sage ja immer, how to increase the Serendipity of Silicon Valley, just walk down the stairs. Also wenn man halt hier oben sitzt und nach unten geht, meistens sitzen da irgendwelche interessanten Leute. Und genau so ist eigentlich auch mein heutiger Gast wieder entstanden. Stefano Benedicta stand irgendwann einfach bei der Tür und meinte so, ich habe gehört, hier ist das beste Coworking für die besten Founder, ich möchte gerne mir das angucken. Und ist dann für ein paar Monate hier bei mir eingezogen. Und diese Lebensgeschichte, ich glaube, die ist wirklich einmalig. Geboren in Deutschland, aufgewachsen in Italien, dann im Prinzip eine Weltreise angetreten an Stationen, wo Stefano überall gearbeitet hat. Da sind so Sachen passiert, wie irgendwie eine Blaubeerfarm aufzubauen in Sambia mit 10.000 Mitarbeitern, das Ding verkauft, dann irgendein riesen Anwesen gekauft, hatte dann irgendwie Geparden und Löwen als Haustiere, hat die Pizza hat Kette irgendwie in Afrika aufgebaut, hat für Lamasoko, meine Lieblingskaffeemaschine, irgendwie den Vertrieb für ganz Afrika übernommen. Also alle so ganz verrückte Sachen und ist jetzt geendet auf Nuraxi, ein World Model for Health. Super ambitious, extrem smartes Team. Und diese Geschichte ist wirklich zu crazy, um wahr zu sein. Aber ich habe auch mit seinem Co-Founder gesprochen und es ist wirklich alles wahr. Also eine extrem bunte Reise durch das Leben von Stefano Benedicta von Nuraxi. Auf geht's in den Podcast.
Moin. Wie geht's dir?
Ciao, ciao, soll ich ja lieber sagen.
Ciao, ja.
Genau, du hast ja italienische Wurzeln. Sag mal, stimmt das, dass du Löwen und Geparden als Haustiere hattest?
Ja, zwei. Zwei Geparden in Sambia.
Okay, okay. Gut, da werden wir auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen drauf einsteigen. Das ist so als kleiner Teaser vorweg. Dein Nachname Benedicta, das klingt ja nach Südtirol oder irgendwie römisch fast. Erzähl mal, wo kommst du eigentlich her?
Ja, ist eine Mixung zwischen Deutsch. Meine Mutter ist aus Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren, Bonn. Obwohl meine Mutter eher Italiener als mein Vater ist. Mein Vater ist aus Rom. Aber meine Mutter hat nach Rom gezogen, wenn sie 18 Jahre alt war. Und mein Nachname kommt von meinem Großvater, von meiner Vaterseite. Und er ist aus Südtirol.
Okay.
Wie gesagt, Benedicta ist ganz genau Südtirol.
Okay, okay. Du hast ja echt verrückte Sachen in deinem Leben schon gemacht. Ne? Wir arbeiten das ja gleich alles mal auf. Aber ich habe erst mal so ein paar kurz Rapid Fire, um das so ein bisschen einzusortieren. Lieblingskaffee, woher kommt die Bohne?
Hm? Sambia natürlich.
Sambia. Gefährlichstes Tier, das du auf deinem Grundstück in Sambia mal hattest?
Ich würde sagen Buffalo eigentlich. Es sind viele Schlangen, aber die sind nicht gefährlich.
Okay.
Buffalo sind schon gefährlich.
Merrill Lynch in einem Wort?
Jim.
Saudi-Arabien oder Sardinien? Wo liebst du lieber?
Sardinien natürlich.
Wie alt willst du werden? Und glaubst du, dein eigenes AI-Modell kann dir dabei helfen?
Ja, weil ich bin jetzt 80, denke ich, kann noch 80 Jahre leben.
Ja, genau. Was ist dein biologisches Alter?
Weiß ich nicht.
Okay.
Das ist nur Quatsch.
Okay, findest du, ist nur Quatsch?
Total Quatsch.
Okay. Ich habe ja auch immer die Frage, ob das so ein Marketing-Gag ist. Ne? Also ich bin total. 41 und mein Garmin-Age sagt, ich sei 34. Mein Functional Health Test sagt, ich sei 32. Und das sind natürlich immer so sehr schmeichelnde Sachen, die du dann auch gerne in deinem Social Network teilst. Ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich eher Marketing.
Ja.
Und jetzt erzähle ich natürlich jedem, dass ich nur 32 sei.
Ja, ja, guck, ich sag dir die kurze Geschichte. So, wir sind natürlich in Longevity seit 2017. Und in 2018 gehe ich zu Luca Foschini, Freund und Advisor, und sage, hey, wir müssen unseren eigenen Biological Score machen. Das ist super cool. Und er sagt, ja, mach es. Ich bin raus, wenn das mal warum. Das ist nur Quatsch. Das funktioniert einfach nicht. Und wir können weiter besprechen später, was funktioniert. Aber es ist nicht einfach nur eine Nummer. Diese Nummer ändert sich ständig. Mhm. Die kann ein bisschen nützlich sein, weil du ein bisschen fast halt weißt, wo es hingeht. Aber viele Leute, die vertrauen sich so viel darauf. Und dann haben wir Telehealth ausprobiert. Mhm. Das ist David Sinclair's Company, 2022. So, selbe Person, Roberto, lebt hier, hat einen Test probiert. Halbe Stunde Unterschied. Mhm. 4,5 Jahre Unterschied.
Okay.
Eine halbe Stunde.
Okay, krass.
Es war über 10% für ihn. Und dann hat Luca ständig E-Mail geschickt. Was ist los? Und haben wir ein paar Mal geantwortet und der hat dann richtig Deep Dive gemacht und hat nicht mehr geantwortet. Das heißt, die Modelle sind einfach total nicht gut geworden.
Ja. Wir sprechen ja gleich auf jeden Fall noch mehr darüber. Lass uns auch noch mal kurz ein bisschen aufarbeiten. Also Sardinien ist ja dann einer dieser Blue Zones. Da hast du ja als Kind irgendwie auch Zeit verbracht, ne?
Ja.
Also wie ging das los? Hast du damals schon irgendwie gemerkt, dass hier die Menschen irgendwie anders sind und glücklicher sind und so? Also diese Blue Zones sind ja irgendwie was Besonderes.
Ja. Ja, das fängt wieder mal mit meinem Großvater an. Großvater war Doktor, Südtirol geboren. Man muss ja vorstellen, Südtirol in die 30er, 40er, Schnee, Kälte, Krieg. Sobald das fertig war, ist er weggegangen. Mhm. Erst Rom und dann plötzlich Sardinien in die 50er. Mhm. Und er ist ein Sardo geworden, so von Südtiroler ein Sardo geworden. Und diese zwei Stellen, obwohl die total anders aussehen, Deutsch, Italienisch, Bergen, See, sind eigentlich richtig ähnlich. Und so mein Großvater ist da hingezogen, Haus gekauft, wo keiner Hause, er ist der Ausländer eigentlich in Alghero, diese kleine Stadt nordwestlich von Sardinien. Und ich bin in Deutschland geboren, am 18. Mai, 10 Tage danach war ich in Sardinien.
Okay.
Weil es war natürlich Sommer, mit meiner Mutter bin ich da hingeflogen und so. Ja, ich bin da aufgewachsen und habe das immer gemerkt, dass die Leute leben einfach immer, für immer.
Ja.
Und ich meine, meine Tante, die war 95 in die 90er und ging immer weiter. Und dann 20 Jahre später, wenn meine Großeltern beide gestorben sind, 2016, 2018, die waren 20 Jahre jünger als meine Tanten in Sardinien. Und die Tanten, die arbeiten da noch. So habe ich mir gefragt, was ist da los? Und dann bin ich in die Rabbit Hole reingegangen von Longevity. Aber nicht nur Longevity for the sake of it, nur um länger zu leben. Was bedeutet eigentlich zu leben? Mhm. Die Frage erstens, warum willst du leben? Und ich sehe viele Leute, die hier über Longevity sprechen, Brian Johnson und so weiter. Das fühlt sich nur wie eine Übung, ein Exercise, um länger zu leben. Aber wie meine Leute in Sardinien sagen, Brian Johnson, er könnte vielleicht auch länger leben, aber der hat schon aufgehört zu leben.
Mhm. Ja, ich meine, jetzt hat er ja eine Freundin und postet über sein Sexleben und andere Sachen, habe ich gerade heute gesehen.
Ja, Marketing.
Ja, natürlich ist alles Marketing. Ja. Aber du hast schon recht, ne? Wenn man sich halt dann zu sehr geißelt, das ist ja immer die Frage, wo setzt man die Grenze?
Ja.
Du hast dann in Rom studiert.
Ja.
Und wann hast du so gemerkt, Italien ist jetzt nicht das Ende? Also wann hast du gesagt, du musst irgendwie größer denken, in andere Länder ziehen? Gab es da so einen Moment für dich?
Ich weiß nicht, ob es ein ganz genaues Moment war. Hatte immer das Gefühl, ich wollte immer entdecken. Mhm. Ich habe immer viel Geschichte studiert, Geografie. Natürlich, geografisch gibt es nichts mehr zu entdecken weltweit. Wir haben fast alles entdeckt. Aber kulturell und historisch, denke ich, da gibt es richtig viel zu entdecken. Und diesen Quest for Discovery ist, was ich seit ich 12, 13 Jahre alt war, immer hatte. Mhm. Und ich hatte keinen Plan, wo ich hinziehen wollte. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es Afrika sein würde. Mhm. Das war total random. Mhm. Aber ja, Rom, ich liebe Rom. Das ist meine Stadt, bin in Rom aufgewachsen. Aber wenn du mir sagst, ich muss 12 Monate hier in Rom sein, würde ich es auf keinen Fall schaffen.
Okay.
Und so, ich gehe mal zurück für meine Wurzeln.
Ja.
Aber ich fühle, die Energie ist eher in den Süden der Welt.
Ja, verstehe. Und dann bist du nach London gezogen, hast bei Merrill Lynch gearbeitet und hast ja erstmal so traditionelles Business gemacht, ne? Irgendwie Energy, Power, M&A, also eher so Hardcore-Karriere erstmal.
Ja.
Wann war so der Moment, du gesagt hast, okay, jetzt angestellt arbeiten, ich muss jetzt raus, ich mache was Eigenes?
Sofort. Ja, guck, vor Merrill Lynch war ich für fast 3 Jahre ein Manager und Consultant bei Arthur DeLitto in Rom, Mailand und ein bisschen in Frankfurt. Und da habe ich viel gelernt über alle Industrien, weil da habe ich Strategy gemacht. So, es war vom Pharma auf Automotive, auf Banken. Und das hat mir gefallen, weil es war sehr, sehr strategisch. Aber das Problem ist, wir haben nur Präsentationen gemacht. Da gab es nichts Wirkliches am Ende des Tages. Und dann habe ich gesagt, ich will echt etwas machen, wo there is a transaction, etwas passiert. Und dann habe ich gesagt, vielleicht Banking. Und dann Merrill Lynch plötzlich ist auch out of Serendipity passiert. Mhm. Und dann war ich erst in New York für ein Training. Und das war ja 2016. Und es war, ja, 2006, so, Entschuldigung. Und da war Stan O'Neill, CEO von Merrill Lynch. Und letzte Tage von unserem Training sitzen wir auf dem Penthouse von Merrill Lynch Financial Center in Wall Street. Und wir sind 135 in unserer Klasse. Und er geht, there was never a better time to join the bank. 2 Monate danach war er im Gefängnis. Und ist alles runtergefallen. Ja. Und da dachte ich, ich liebe das. Ich lerne hier viel. Mhm. Passiert auch vieles. Hart, richtig hart. Aber ich habe kein Role Model. Da ist keiner über mich, den ich sein will. Dass ich sage, okay, ich bin hier 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, aber...
Mhm. Also hast du das als Learning und Sprungbrett benutzt eigentlich. Mhm. Ja. Okay, und dann fängt ja deine Reise eigentlich erst so richtig an, ne? Also ich habe dann gelesen, irgendwie auf deinem Profil, irgendwie 2009 nach Dubai und dann Singapur, Sierra Leone. Das sind alles so Sprünge, das sind jetzt nicht unbedingt so Destinationen, wo man so sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie Anfang 20, da gehe ich jetzt einfach mal hin. War das alles so Serendipity oder hast du dich irgendwo hingesetzt und das auf dem Reißbrett geplant? So, also wie kommt man dazu, einfach du hast gesagt, du warst in New York, ne? Man geht in die USA. So, das ist irgendwie so ein normaler Weg, sag ich mal. Aber wie kann man dann dazu, in diese Länder zu gehen?
So, Dubai war ich, das war die zweite Woche Dezember 2009. Ich weiß es ganz genau, weil das war die Woche, wenn Burj Dubai übernannt auf Burj Khalifa, weil Dubai runtergegangen ist und hat Abu Dhabi Dubai gerettet. Und da war ich das für das erste Mal. Und das war nur, weil ich sehen wollte, what is this about? Was ist hier? Was ist Dubai? Sierra Leone war eher in September 2009. So in mein als College hatte ich mit meinem Bruder, würde ich sagen, aus Kamerun, Kenneth, eine VoIP-Technologie gemacht, VoIP-Technologie-Infrastructure zusammen erfunden. Mhm. Und wir hatten das nie richtig benutzt. Und dann haben wir uns wieder getroffen in September.
Also VoIP, so wie es
ist. Ja, und heutzutage haben wir nur VoIP, gibt's nichts anderes. Ja. Aber in 2002, wenn wir das erste Mal gemacht haben, da war VoIP nicht, das hatte fast keiner.
Ja.
Und dann 2009 haben wir uns wieder getroffen. Ich war noch bei Merrill, September, und da waren wir in Barcelona zusammen, haben gesagt, dieses Ding, das muss ja funktionieren. Und wo können wir es machen? Auf eine große Ebene. So nationwide. Mhm. Natürlich könnte man Italien machen, Deutschland, aber Investitionen wären viel zu groß für uns. Und dann, in welchem Land können wir es machen, wo wir uns mit unseres eigenen Geld machen können? Und das war Sierra Leone.
Okay, also ist wirklich so regelrecht irgendwelche Kriterien angeguckt und dann so, warst du da vorher schon mal gewesen oder war es wirklich einfach
nur? Ja, auch nicht.
Okay.
Er ist von Kamerun, Sierra Leone, das ist ein 3 Stunden Flug Unterschied. Und ich spreche Französisch gegen Englisch, das ist total andere Länder, auch für ihn.
Ja.
Und das war total Neuigkeit für beide.
Okay.
Und es war auch ziemlich hart. Aber ansonsten ist meine Afrika-Reise dort angefangen. Ich war in Nordafrika davor, aber wie wir sagen, in Südafrika, das ist nicht Afrika.
Okay. verstehe. Diese Folge wird wie so häufig präsentiert von meiner Firma Purple AI. Und was ist Purple oder P0, wie unser Produkt heißt? P0 ist ein Produkt, mit dem du extrem komplexe Features in deiner existierenden Codebasis mit AI bauen kannst. Also wenn du darüber nachdenkst, wie du dein Team von so ein bisschen AI-assisted mit Claude Code und vielleicht mit Cursor zu AI-first bringen möchtest, dann solltest du dir unbedingt mal Purple AI anschauen. Unsere URL ist bepurple.ai und deswegen sagen wir auch gerne, stop cursing, be purple instead. und damit zurück in den Podcast.
Und also du hast dann da diese VoIP-Geschichte ausgerollt. Ist da ein richtiges Business draus geworden oder war das eher so ein Projekt und ihr habt es probiert? Also wie ging das dann weiter?
Nee, wir hatten eine Company, wir hatten ein Projekt und dann haben wir es verkauft in 2010.
Okay, und irgendwie signifikant oder hat dann ein Telekommunikationsanbieter das gekauft? Oder
wie habt ihr das gemacht? Nein, das war, da habe ich meine erste große Lesson gelernt und das war Alignment of Interest, sage ich. So wenn besonders in Länder, wo das Gericht nicht so einfach ist, wenn du Geld machst, kommt das Geld normalerweise von irgendjemand anders. Mhm. Und das ist da natürlich passiert, weil was wir gemacht haben, war total disruptive. Das waren 5 Millionen Minuten am Tag und das konnte alles auf VoIP gehen. Mhm. Technisch über Nacht.
Ja.
Aber das Geld kam von irgendjemand anders. Und dann mussten wir einfach rausgehen, das folgende Jahr. So haben wir verkauft, es war kein Verlust, aber es war auch kein Riesengewinn für uns.
Okay.
Aber huge lesson learned. Und meistens, was ich da gelernt habe, ich war in Afrika und ich war normaler Europäer, der immer dachte, in Afrika gibt's kein Essen. Und das jeden Tag sah ich, das ist viel zu essen.
Ja.
Und da habe ich studiert, in Afrika, Zimbabwe habe ich dann studiert. Und Zimbabwe war the breadbasket of Africa. Mhm. Alle die Erdbeeren und Blumen für Wimbledon kamen von Zimbabwe in die 50er, 60er, 70er und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht müsste ich ein bisschen da reinschauen. Und dann bin ich in Agriculture in Zimbabwe.
Und ich meine, du bist ja ein großer blonder Typ so, ne? Also du siehst halt wirklich aus wie so ein italienisch-deutscher. Eben, also man könnte, also du fällst da ja auf, sag ich mal, wahrscheinlich.
Ja.
Wie ist das dann? Also dann bist du jetzt nach Zimbabwe gegangen, hast gesagt, du machst jetzt was mit Bären und Agriculture. Also wirklich so, du hattest auch gar keine Ahnung. Du hattest jetzt nicht Bauern, als deine Eltern oder Großeltern waren nicht Bauern.
Nee.
Also auch wieder so praktisch analytisch rangegangen, geguckt, wo gibt's eine Opportunity und dann let's go.
Ganz genau. Die Bären waren ein bisschen später, war 2013, 2014. Davor hatten wir einen Fund gemacht, 50 Millionen Dollar Fund, um zu investieren in 7 Länder, außer Zimbabwe. Und meine Partner, die waren in Washington und in London. So, ich lebte da zwischen London und Zimbabwe. Und wir hatten da, das war die ganze Rage. Damals war Private Equity, Afrika, Riesenbubble. Und das ging dann einfach nicht. Dann bin ich aus dem Fund rausgekommen nach 2 Jahren und dann haben wir eine Holding Company gemacht. Und dann ist die ganze Bärengeschichte angefangen.
Okay.
Und ja, das war total pure analytisch, aber mit die Lessons learned von Sierra Leone. Das heißt, zwischen Excel und Strategy, das ist ein Riesenunterschied, wenn du auf Execution gehst. Und das ist dasselbe überall in der Welt, aber in Afrika besonders.
Okay. Ich will gleich die Bärengeschichte hören, aber ich habe noch eine Sache, die dann auch irgendwie dazwischen war, dass du irgendwas mit Pizza hat auch gemacht hast. Also irgendwie
war noch danach.
Ach, das war auch danach. Okay, habe ich die Reihenfolge falsch. Okay, dann lass uns mal über Bären sprechen.
Ja.
Also du hast mir im Vorgespräch irgendwie gesagt, ihr habt dann irgendwie ein paar tausend Leute angestellt, also irgendwie so relativ groß, würde ich mal behaupten.
Ja, ja.
Jetzt erzähl mal, wie das noch weiter ging.
Ja, wir haben eigentlich als Deutsche, wir haben mit Kartoffeln angefangen. Das war ein Cash Crop in 2011, 2012.
Mhm.
Und da haben wir Kartoffelproduktion gemacht, die Kosten waren riesig damals. Zimbabwe war auch beim Wechseln, dachte jeder. Ist dann nicht passiert, weil da war die Wahl in August 2013. Und ich weiß, wir haben das erste große Geld nach Zimbabwe damals geschickt, persönlich, in 2013, August. Und die Bank ruft an, das ist das einzige Geld, das gerade reinkommt, alles Geld geht raus. Warum? Die Wahl ist nächste Woche. Ja, ganz genau. Ich sag, nein, das ist Air of Change. Nein. Und das war dann nicht Mugabe weiter. Und weil Zimbabwe zwischen 2009, 2012 war richtig positiv. Hatte Dollarization, davor war Superinflation, wie die Weimarer Republik.
Ja.
Aber nochmal 3-0 oder 6-0 mehr.
Ach, krass.
Die größte Banknote war 100.000 Trilliarden Zimbabwean Dollar.
Wirklich?
Ja. Und die Geschichte in 2008, 2009 war, dass da waren Leute, die gingen, um das Geld an der Bank zu nehmen, mit einem, ich sag mal auf Deutsch, einem Wheelbarrow.
Ja, mit einer Schubkarre.
Mit einer Schubkarre. Und dann, wenn jemand das Geld stehlen wollte, würden das Geld auskippen und die Schubkarre stehlen.
Weil das war mehr Geld
als das Geld, weil der Preis wurde jede halbe Stunde erneut.
Mhm.
Das war total. Und danach 2009, Dollarization war alles in Dollar und das war richtig stabil. Dann bin ich da reingekommen, so 2012, wie gesagt. Und die Bären sind angefangen, weil Erstens haben wir Farming angefangen, so persönlich. Ich habe da Farm gelebt in Macheke. Macheke ist 1,5 Stunden südlich von Harare. Meine kälteste Nacht in mein ganzes Leben war eigentlich die Finale zwischen Deutschland und Argentinien. Es war -5 draußen.
Okay.
Weil Leute denken, oh, Afrika ist heiß, ne?
Ja.
Boah, hab nicht. Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu mal die Diversion.
Ja, nee.
So, Berries, die Geschichte war, ich weiß nicht wann und wie, ich bin da auf irgendeine Statistik raufgefallen, dass die Norden der Welt produziert 400.000 Tonnen Blaubeeren,
ja,
und der Süden der Welt produziert 160.000 Tonnen. Okay. Das war 2013, 2014. Mhm. Habe ich gesagt, okay, weil Leute wollen, im Norden der Welt wollen dieselben Beeren das ganze Jahr essen. Das heißt, es ist ein Gap von 260.000 Tonnen.
Ja.
Dann habe ich gesagt, kann man das in Zimbabwe produzieren?
Mhm.
Und die Antwort war, vielleicht das beste Land der Welt.
Mhm. Verrückt, ne? Ich erinnere das auch, als ich Kind war, da gab es ja immer wirklich saisonal nur die Früchte. Ne? Da gab es Erdbeeren halt nur irgendwie im Sommer. Und mhm, Orangen gab es nur zu, weiß ich, um Weihnachten so rum.
Ja, 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 ja.
Und dann irgendwann ist es plötzlich so umgeswitcht, dass man irgendwie Beeren plötzlich das ganze Jahr kaufen konnte.
Überall. Ja, das sind auch zwei andere Sachen. Das sind auch Greenhouses. Das heißt, man kann jetzt auch, die Saison ist auch länger bei uns überall.
Ja.
Und dann natürlich diese ganze Globalisation. Ich meine, die Beeren kamen damals meistens from Peru und Chile nach Europa und Amerika und ein bisschen von Südafrika, so Cape Town.
Ja.
Aber Zimbabwe dachte keiner, man kann ja Beeren produzieren. So, das war.
Und wie, also ich meine, wie geht man das dann an? Hast du dann einfach, hast du die Venture Capital gesucht und gesagt, ich mache da jetzt eine Blaubeerfarm?
Nee, haben wir alleine finanziert.
Okay, und was für ein Volumen muss man da so mit rechnen, wenn man jetzt so eine Blaubeerfarm aufmacht da?
Wir hatten schon investiert. Mhm. So was schön in Zimbabwe war, die ganze Infrastruktur ist da, war da. Weil Zimbabwe war am Breadbasket.
Mhm.
So, wenn wir in diese Farm investiert haben, 2013.
Mit diesem Fund vorher?
Das war uns persönlich erst.
Ah, okay.
Fund war davor und hier haben wir eine ganze Farm gekauft.
Mhm.
Mit dem Farmer, der da drauf gearbeitet hat. Und die Infrastruktur war alles da. Es war 393 Hektar und mit schon Irrigation, Pipes. Es war ungefähr Replacement Value $10 Millionen.
Aber woher hättest du denn die 10 Millionen?
Nee, das muss man nicht zahlen. Das war wertless.
Ach, krass.
Ja, hatte schon ein Dam. Ich meine, nur um das Dam wiederzubauen, es war 1 Million.
Okay.
Und es hatte schon ein Dam, Underground Piping, es war alles da.
Ja.
Und das mal 100, mal 1000 Möglichkeiten in Zimbabwe. Überall. Ja. Natürlich Mugabe.
Mm.
Deshalb war das schwierig. Aber es war nicht so ganz schwierig. Das Alignment of Interest, meine Geschichte von Sierra Leone, habe ich gedacht, wir müssen das machen, damit es in diesem neuen Framework funktioniert. Diese ganze Geschichte, wo weiße Farmers, das waren 5000 historisch in Zimbabwe, und die haben 99% der net worth of the country, das kann man einfach nicht haben.
Mm.
Und so meine große Arbeit dort war zu verstehen, was sieht dieses Modell aus, das eigentlich verträglich ist und langfristig funktionieren kann in Zimbabwe, aber in ganz Afrika. Weil ich sage das laut, ich habe nicht Angst, viele Leute gefällt das nicht, aber was Mugabe gemacht hat, ist falsch. Aber das Prinzip, wo es angefangen hat, irgendjemand musste das machen.
Mhm.
Das ist dann falsch passiert und alles. Und ich sage nicht, das war richtig. Aber das Problem ist dort. Das Problem war immer da. Und wenn du weiter, ich habe ihn auch getroffen, mit ihm ein paar Mal gesprochen.
Mhm.
Und so die Geschichte, was dahinter ist, das Alignment of Interest und diese Extractive Economy, das ist immer noch jetzt da ist. Wir sagen Colonization, es ist anderes Colonization, und dann sagen wir, sind wir jetzt die Chinesen, wir sind alle.
Ja, ja. Aber ich meine, das ist ja so ein bisschen, wie wenn ich jetzt so drauf gucke von außen, du bist halt der weiße Typ, der da reinkommt, du kaufst das die Farm, das ist ja fast wie eine Kolonialisierung ja auch. Also, ja,
aber nein, das ist ja
aber, genau, aber erklär mal, was ist da anders?
Ja, das ist, ich sage, es ist sehr einfach. Erstens, du bringst Arbeit, du bringst Essen und du machst es in eine
so, Wirtschaftsförderung in gewisser Weise.
Ja, damit es richtig transparent ist
und
dass du auch eine Co-Ownership hast mit die Farms. Aber ich sag da ganz genau, mit den Berries, das war der Masterpiece, weil ich bin nicht weiß. Und das wurde mir gesagt bei dem Minister of Indigenization. Ich war in diesem Meeting und ich wollte präsentieren, was sieht das aus, was wir hier arbeiten.
Mhm.
Und davor ich angefangen konnte, sagte er, Gentlemen, this man is not black. But he's not white. Mhm. He's gray.
Okay.
Warum? Er versteht uns.
Ja.
Und so war so ein ganzes Jahr davor,
ja,
um zu erklären. Und was wir gemacht haben, war am Ende des Tages richtig einfach. Erstens, eine kleine Commercial Farm, 30 Hektar Blueberries, so ist Cash Cow. Und natürlich die Leute sagen, okay, das ist, du benutzt die Arbeit und dann geht das alles, das ist nur Cash. Und das ist ein Land, da gibt's kein Essen. Und ich sage, nee, dann machen wir halt etwas anderes. So 30 Hektar, dann 300 Hektar auf Maize, Corn, Wheat, wollen wir kein Geld machen. Mhm. Das ist einfach Cash, Food Crop und das wird einfach ausgegeben. Mhm. Kein Problem. Drittens, und das ist das Wichtigste, ist, bauen wir ein Outgrower Model. Mhm. Das heißt, wir haben eine kleine Commercial Farm, wo wir die Skills haben, wo wir die Equipment haben und so weiter und die Markets. Weil das ist die größte Schwierigkeit mit alles in Afrika und über alles würde ich sagen, aber mit Essen besonders ist Value Chain. Mhm. Du hast all diese Komponenten, das Land, das Einfachste, aber dann bis nach Waitrose oder Edeka und all diese Komponenten, die dazwischen kommen und das gibt's einfach nicht. So man muss das bauen. Mhm. Und ein starkes Komponent, das wir hatten, ist ein Outgrower-Mall. Das heißt, kleine Farmers, du sagst mal, hey, du hast ein Hektar oder zwei Hektar, wir geben dir alles. Und wir helfen dir. Und am Ende des Jahres kommen wir und wir kaufen das alles von dir. Und du hast überhaupt keine Financial Exposure. Und
also ich meine, du vertraust dann ja da auf diese Farmer und das muss ja trotzdem irgendwie Quality Control sein und die müssen die richtigen Düngemittel benutzen und dann, wie du schon sagst, muss diese ganze Kette sein. Das ist doch irre kapitalintensiv, eigentlich sowas aufzubauen. Also nochmal zu der Frage zurück, ne? Wo, also was, also welchem, muss jetzt vielleicht die genaue Zahl sagen, aber wie kann man sich das vorstellen? Investiert man da 1 Million oder 10 Millionen oder wie viel musste man da anschieben?
Wir hatten 2 Millionen investiert.
Okay, also reasonable.
Ja. Und davor hatte ich, wenn wir einen Fund hatten, hatte ich eine Erfahrung mit Smallholder Farmers. Wir hatten ein Projekt, das war 100% Donor funded, das war 300 Farmers, das war an der Grenze zwischen Zimbabwe und Mosambik 2011 und wie gesagt, das war richtig kompliziert. Mhm. Aber das ist das Problem, weil du hast diese zwei Welten auf Commercial Farming und Smallholder Farming, auf Profit und Non-Profit. Mhm. Und Non-Profit geht einfach nicht.
Ja.
Weil das Projekt, wir haben 300.000 investiert, 290.000 zurückbekommen.
Mhm. Ja, nicht so gut.
Nein, überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Und das habe ich gedacht, aber das ist Commercial Farms. Aber wenn du die zwei irgendwie zusammenbringst, so wenn ich hier diese Commercial Farm habe und dann habe ich diese Outgrowers, die in der Gegenheit sind, dann funktioniert das. Dann kannst du Quality Control machen. Ja. Ich sage nicht, dass es einfach ist, ist überhaupt nicht einfach. Aber das ist ein Modell, ein Entwicklungsmodell, das funktioniert.
Ja.
Und das plötzlich auch Mugabe sagen würde, okay, das ist cool, das geht.
Und was war dann das Ziel? Also ich meine, ihr habt das ja relativ groß gezogen, ne? Was hast du mir gesagt? 4.000 Leute haben dann nachher für euch gearbeitet über die verschiedenen.
Über 10.000.
Über 10.000 ja, sogar. Okay, 10, wow.
Ja.
Ja,
dann hatten wir eine Familie, die da rein investiert hat aus Amerika, viel größer geworden. Und da habe ich meine andere Erfahrung gehabt, meine andere Lesson learned. Wenn du einen anderen Shareholder hast, der viel mehr Geld hat, über die 10 Milliarden für diese Familie und dann hast du andere Goals und plötzlich dann wird die Firma etwas anderes, als was du wolltest.
Mhm.
Und deshalb habe ich und meine anderen zwei Partner alles verkauft in 2018.
Okay.
So.
Und warst du dann so financially erstmal set mit dem Exit sozusagen von dem Blaubeer-Ding?
Ja, inzwischen war ich auch mit Pizza Hut und Vodafone. So, wir hatten.
Okay, hast du das nochmal zwischengeschoben?
Ja. Ja, während diese Blaubeerenfarms angefangen hat, das war jetzt 2013, 2014, Ende 2014 haben wir Pizza Hut aufgemacht in Sambia. So, ich war auf beide plötzlich. So, aber alle Exits war Ende 2017, Anfang 18.
Okay. Und sag mal, das müssen wir nochmal kurz eben einmal anhauen, diese Pizza Hut Vodafone, das sagst du jetzt so nebenbei, ne? Ihr habt irgendwie als erster da halt in Sub-Saharan-Afrika Pizza Hut irgendwie überall aufgemacht. Auch das wieder frage ich mich, wo kriegt man denn den Insight her? Hast du irgendjemanden von Pizza Hut kennengelernt oder also wie kommt man darauf?
Ja, Serendipity nochmal.
Ja.
Value Chain war das Key-Thema. Wir wollten als Firma ein Value Chain Investment haben. Mhm. Heißt Produktion, alles bis zu Verkauf. Natürlich Zimbabwe war immer High Risiko wegen Politics. Klar. Und dann haben wir gesagt, okay, und Sambia war, das 2013, 2014 war Sambia echt +7, +8% für 15 Jahre. Mhm. Und besonders in QSR, Quick Service Restaurants. Haben wir gesagt, okay, wir investieren in Sambia. Und ich kannte Sambia, weil in 2011 als Fund hatte ich investiert in Nord-Sambia an der Grenze mit Kongo in einem Rice Processing Plant. Mhm. So, ich kannte Sambia. Und plötzlich in Sambia gab es Geld, kein Currency Control. Es war Eldorado im Vergleich zu Zimbabwe. Und dann sage ich meine zwei Partners, jetzt investieren wir ein bisschen auch in Sambia und machen wir QSR. So haben wir ein Value Chain Integration.
Was ist QSR?
Quick Service Restaurants.
Ach so, okay. Mhm. Okay.
Auch Fast Foods. Ja. Aber es ist nicht nur Fast Foods, es ist auch ja, auch ein bisschen besser.
Ja.
Was sollen wir da öffnen? Dann haben wir einen Coffee Shop gekauft, Mug & Bean. Mhm. Mug & Bean ist eine südafrikanische Kette und die hatten zwei in Sambia. Wir haben eins gekauft, damit wir sagen konnten, okay, wir haben ein QSR, einfach Investition.
Mhm.
Huge pain, würde ich nie wieder machen. Aber das hat uns geholfen, weil dann hat mein Partner erlebte damals noch in Dubai irgendwann Randall Blackford getroffen. Randall Blackford war der GM of Pizza Hut für Middle East. Und er sagte, Max, yeah, I'm moving to Johannesburg.
Mhm.
Und ich muss Pizza Hut nach Afrika bringen. Ich sage, okay, weil du musst ja mit Stefan sprechen. Videocall einen Tag danach. Er ist noch in Dubai. Ich sage, yeah, ich komme nach Johannesburg nächste Woche. Und dann sage ich, okay, was sind eure Pläne? Weil wir können für euch Sambia machen. Und er sagt, guck, erstens, ich war niemals in Afrika. Zweitens, habe überhaupt keine Ahnung, wo Sambia ist.
Mhm.
Drittens, mein Ziel ist, uns als Pizza Hut, unser erstes Restaurant in Südafrika zu öffnen, in Johannesburg. Und danach natürlich die Klassik. Ghana, Nigeria, Kenia.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, guckt, super. Diese drei Länder, viel größer, viel mehr Erfolg als Sambia. Wirst du es nicht schaffen, wenn du vorher nicht ein Proof of Concept hast.
Mhm.
Zwei Wochen danach war er in Sambia und er sagte, das ist really cool, machen wir, Sambia. Und das war Mai 2014. Und das war richtig kompliziert, weil die hatten noch nicht in Südafrika geöffnet. Die waren da beim Value Chain bauen, wo kommen die Zutaten her, Hiring, Team, war nichts. Und ich werde da onboarded. Und Randall sagt, nee, du machst dieses Jahr noch auf. Und ich weiß noch, wir hatten dieses Treffen mit dieses Team von ihnen in Südafrika und sagte, ja, Stefan, he's a new first franchise in Afrika. Ah, wann öffnest du? Ich sage, ja, ich öffne im Dezember. Ah, ist cool, weil wir öffnen im November dieses Jahr. Dezember nächstes Jahr. Nee, Dezember dieses Jahr.
Mhm.
Was meinst du? Vier, dann gucken die an, 4 Wochen nach uns? Ja. Und dann war ich in Dallas für 3 Monate, Training gemacht. Und das Training war Wahnsinn, weil ich habe echt von Pizza auf Driving.
Mhm.
Ich musste alles erfahren.
Ja, klar.
Und bis auf, ich war Manager für 10 Restaurants in Dallas. Immer für diesen Training. Dann Financial Training, Development Training. Richtig viel gelernt, diese 3 Monate. Dann kam ich wieder zurück nach Sambia und jetzt ist es September.
Mhm.
Wir müssen jetzt öffnen.
Ja.
Und die waren dann 1 Monat spät in Südafrika. Und ich weiß, wir hatten dieses Datum, war Ende November und dann 8. Dezember und dann das war es, 16. Dezember. So, you guys, we cannot move, because nach dem 16. dann geht's einfach nicht mehr. Und alles ist vorbereitet. Kannst dir vorstellen, wie kompliziert das ganze Value Chain und alles war. Und dann 3 Tage vor der Öffnung hatten wir nochmal die falsche Pans bekommen, weil Pizza Hut, die sind berühmt für Pan-Pizza.
Ja, 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 ja.
Und wir hatten keine Pan-Pizza, Pans.
Mhm.
Und dann sage ich Randall, und das war, ich weiß nicht, absichtlich war oder irgendetwas. Und ich sage, Randall, ich kann nicht öffnen ohne Pan-Pizza. Ich sage, nein, du kannst nicht, aber ich sortiere das. Hatte diese Pans von South Korea nach Sambia geflogen. Tag vor unserer Öffnung.
Geil.
Na, 2 Wochen davor, was passiert ist, habe ich gesagt, okay, weil die hatten in Südafrika geöffnet, Weltrekord für Sales. Und da habe ich gesagt, Sambia kann besser machen. Und dann war ich auf dem Radio in Sambia und habe gesagt, Sambia will break the world record on pizzas. So we're gonna sell over 2000 pizzas.
Und ihr habt dann einfach eine Location aufgemacht oder wie stellt man sich das vor?
Ja, wir haben eine Location aufgemacht und alle World Records gebrochen. Für Sales, Profits, alles. Komme ich einen Anruf von CEO von Pizzas from Dallas, like, what's going on? Sag mal, komm und sehe das für dich selbst. Dann kamen die in den Januar. Und dann wurde ich in den Franchise Board von Pizza Hut gebracht in Dallas. Da war ich da für 3 Jahre. Das nennt sich Brand Council. Und dann haben wir andere Länder persönlich als unsere eigene Firma gebracht. Das war Zimbabwe und Mosambik.
Ja.
Und dann haben wir Onboarding für andere Franchises gemacht in Uganda, Kenia, Angola, Nigeria, Ghana und so weiter.
Krass. Und das hast du einfach so parallel, aber noch zu dem Blaubeer-Business und so auch noch gemacht. Okay.
Ja.
Okay. Ich meine, das ist ja wirklich ein wilder Ritt, ne? Und dann hast du irgendwann aber gesagt, okay, verkaufst du jetzt alles? Und hast du dann gesagt, jetzt ist Retirement, weil dann hast du dir irgendwie so ein Anwesen gekauft da, ne?
Ja. Ja, davor erstens ist meine Großeltern waren mein Sterben. Und ja, der Trauma für mich war, ich war auf dem Flug von Johannesburg nach Accra, 8 Stunden auf dem Flugzeug, kein Internet damals. Ich lande, Opa ist tot. Scheiße, muss ich von Ghana zurück nach Rom fliegen, so. Ghana, zurück nach Lusaka und dann zurück nach Rom. Und dann sage ich, ich kann dieses Leben nicht haben, wo ich war immer entfernt von meiner Familie.
Ja.
Und das war mehr der Trigger. Es war nicht Retirement, weil ich will jetzt ein bisschen Zeit mit meiner Oma verbringen, weil die war auch krank. Und die ist dann auch nach einem Jahr gestorben. Und dann kam ich zurück nach Italien und da ist dann Nuraxi, diese Firma, angefangen, weil diese ganze Obsession mit Longevity und Health ist damals angefangen. So Nuraxi ist da geboren. Ich konnte aber nicht in Rom leben, wie davor gesagt habe. Zurück nach Sambia und dann habe ich in eine Wildlife Conservation Resort investiert. Chaminuka in Lusaka. Und war 10.000 Acres, so 4.300 Hektar, 7.000 Tiere und das war wir hatten Produktion, Hotel und das war...
Du hast da einfach gelebt und das war sozusagen dein Resort.
Ja, es war nicht nur mein, weil das ist eine alte Familie aus Sambia, die es besitzte und die haben das gegründet. So, es war eine Idee von einer Person, Andrew Sardanis, der war einer der ersten Freedom Fighters in Sambia. Und aber das war rundown. So, ich habe da investiert, um das richtig... Meine Idee war, ich will, dass das Central Park of Africa wird. Weil ich sah, dieses Lusaka war 500.000 Leute vor 30 Jahren und dann 2 Millionen Leute und dann plötzlich 5 Millionen Leute. Es platzt einfach. Und dann sage ich, dieses, was hier gibt, ist, wird alles weggehen in den nächsten 20, 30 Jahren. Und sage ich, okay, das machen wir, diesem Projekt, wo dieses ganze Estate für immer bleibt. Aber es muss financially viable, sustainable. Wir hatten 400 Leute, die da lebten auf das Estate. So, es hatte eine eigene Community und Wirtschaft. So, das Projekt war richtig, how do we build, wie kann man eine Kommunität bauen auf Coexistence zwischen Leute, Wirtschaft und Tiere.
Ja, aber das ist ja jetzt nicht irgendwie Hunde und Katzen, sondern da waren dann irgendwie Elefanten und Giraffen und du hast mir mal ein Video gezeigt, wo du mit dem Geparden irgendwie spazieren gegangen bist.
Ja, ja, ja.
Das ist ja wirklich wie Mowgli im Dschungelbuch so. Das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, ja, wir hatten da waren 2 Geparden und wir wollten eine Cheetah Breeding Unit machen, weil Cheetahs sind eine Endangered Species und wir waren da beim Gesprächen mit, das war ein Cheetah Team für Formula E. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die waren die World Champions. Und das, wir wollten, dass der Name von das Auto für das folgende Jahr, wollten wir, das war 2022, das Car musste sich Chaminuka nennen und wir würden dann zusammen finanzieren diese Cheetah Breeding Unit.
Ja.
Nicht geklappt, weil das Team ist dann geplatzt.
Ja.
Das ist nie passiert. Aber ja, ich wollte Rhinos reinbringen. Mein Partner wollte nicht, weil wenn du Rhino bringst, dann könntest du sterben.
Ach so, weil die zu gefährlich sind?
Nein, die Leute sind gefährlich.
Weil die Leute dann die Nashörner ab...
Wie zu sagen, du gehst schlafen und du hast einen Rucksack mit 500.000 Euro unter deinem Kissen.
Okay, ja, verstehe. Aber ich will es nochmal verstehen. Also man kauft sich da ein. ein paar Millionen Dollar und man ist dann Teilhaber. Du hast es aber als Investment eigentlich gesehen.
Also, ja, dass
man
da und leben.
Ja. Okay.
Und das war ein bisschen Retirement, würde ich sagen.
Ja.
Das bekam ziemlich langweilig für mich.
Ja, okay.
Ich habe da ein bisschen Crypto gemacht.
Ja.
Also ich war Crypto und Cheetahs.
Aber ich meine, das ist ja schon verrückt, ne? Dann sitzt du da und hast du da ein Estate und gehst mit den Tieren da spazieren und so. Und dann sagst du aber, okay, Retirement passt nicht, ich muss jetzt nochmal neu anfangen. Und dann hast du, also bevor wir über Nuraxi sprechen, das ist ja deine heutige Firma, ich möchte mal ganz kurz die Kaffeegeschichte aufrollen, weil das ist auch noch so ein Nebenprojekt gewesen. Mhm. Du hast mir gesagt, du hast irgendwie für Lamasoko, ich habe ja hier zwei Lieblingskaffeemaschinen, aber Lamasoko ist ja so the old school company. Da hast du irgendwie die Rechte auch wieder bekommen und das dann in Afrika vertrieben und hast eine eigene Kaffeeplantage gestartet. Wir dürfen hier auch im House of AI übrigens deinen Kaffee trinken. Vielen Dank dafür. Ja. Erzähl noch mal kurz die Geschichte.
Ja, die Geschichte war eigentlich anders. Kaffee war nur ein Endprojekt. Der Anfang war, ich wollte diese Kommunität bauen, auf Coexistence zwischen Menschen und Natur und Wirtschaft. Und ich wollte einen Incubator bauen.
Mhm.
Und ich habe einfach Business Proposals und Entrepreneurs, African Entrepreneurs. Und ich hatte einfach ein Budget von 100, 300.000 Dollar pro Idee, die ich persönlich finanzieren würde.
Mhm.
Und das erste Projekt war ein Kaffee.
Okay.
So ist es einfach angefangen. Es war nicht meine Idee, war irgendjemand anderes Idee. Er hat das Geld gestohlen. Das ging nicht.
Mhm.
Aber es war schon alles gebaut. Wir hatten die Maschinen, alles. Und ich will nie etwas, das, ich will immer alles probieren, damit etwas klappt.
Mhm.
Und eben da habe ich gesagt, okay, I'm not gonna let this go.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, übernommen. Und es muss funktionieren.
Ja. Was ja viele nicht wissen, dass das wirklich richtig guter Kaffee ist. Weil man nimmt ja immer, Kaffee kommt irgendwie aus Peru und Guatemala und irgendwo halt so Mittel-Central America oder South America auch. Dass es in Afrika da auch so eine große Kaffeekultur gibt, war mir vorher auch gar nicht bewusst, bevor ich
das Afrika schon. I mean, Äthiopien ist
the cradle of Kaffee.
Uganda und Kenia ist schon ein bisschen mehr bekannt, sagen wir überhaupt nicht. Ich weiß ja, wir hatten unsere Investigation, wenn wir die QSR reingeschaut haben, in 2013 dachten wir, da ist überhaupt keine Coffee Chain in Sambia.
Mhm.
Null. 2013 sollen wir eine Coffee Chain machen. Und die Focus Group sagten, Sambia, keiner trinkt Kaffee. Und 10 Jahre danach, total anders. Weil in der Ancient Cultures ist Kaffee ein Psychoactive. Das darf man nicht trinken. Das ist wie eine Droge.
Mhm.
So. Und plötzlich 2012 hatte keiner Kaffee getrunken. Und der Kaffee war auch nicht so gut. Weil der Kaffee kam normalerweise südlich vom Lusaka, zu heiß. Und der Kaffee, den wir kaufen, ist from Kasama Province. Kasama Province ist an der Grenze mit Tansania. Und der Kaffee da hat jetzt Starbucks investiert, da kommen alle rein. Und das ist richtig, richtig guter Kaffee. Und das ist auch eine Stelle, sind 18 Stunden bei Auto von Lusaka.
Okay.
So Ende der Welt.
Ja.
Und da kommt unser Kaffee her.
Okay, krass. Und dann hast du aber für Lamasoko dann die Distribution für deren Maschinen. Dann so ein bisschen, ja, es gibt ja nicht so viele Leute, die sich in Afrika einen Lamasoko kaufen, aber trotzdem muss man ja auch wieder an das Recht kommen, man muss irgendwie die Leute kennenlernen. Wo lernt man diese Menschen kennen?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ich sage LinkedIn.
Wirklich?
Das ist echt, ja, Masoko war durch LinkedIn, denke ich. Aber auch wenn es nicht war, viele Leute habe ich irgendwie just einfach write a message on LinkedIn.
Ja.
Und das plötzlich, Luca Foschini, meine Advisor hier, ich habe mir LinkedIn geschossen.
Mhm.
2018, hey. Und dann nach 2 Wochen haben wir uns in Santa Barbara getroffen, jetzt sind wir Freunde und Partners.
Ja.
Und, aber sonst ein Network brings Network.
Ja. Okay, verrückt. Okay, du hast schon gesagt, du hast dann Nuraxi gestartet. Wenn man auf eure Homepage geht, dann steht da was von das World Model for Human Health. Vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz, was eigentlich ein World Model ist, weil ich glaube, das ist so der neue Trendbegriff hier in San Francisco und viele haben das vielleicht noch nicht gehört. Und bevor du das dann auf Health anwendest.
Ja, und die Wirklichkeit ist, keiner weiß, was das heißt.
Mhm.
Und das heißt auch noch nichts. Wir können das noch füllen.
Mhm.
Was es grundsätzlich heißt, ist, ja, wir sind jetzt noch in der LLM-Phase und wenn du Jan LeCun hörst, und Jan LeCun und Pfeffi Lee sind die zwei großen War Model Guys or Girls in the world, die sagen, wir sind jetzt super, super sophistiziert und wir wissen alles, wie man schreibt. Coding, Marketing, whatever. Mhm. Aber wir in der wirkliche Welt, was können wir machen?
Mhm.
Und um etwas in der wirklichen Welt zu machen, brauchst du ein World Model. Das ist der einfachste Weg, um zu verstehen. So, wie kann man alles repräsentieren, damit man sich da drin in der wirklichen Welt bewegen kann, wie uns? Mhm. Weil wenn wir sagen AGI, das ist lächerlich. Wie kann ein ChatGPT AGI sagen? Das kommt nicht aus dem Computer raus. Das kann nicht wie ein Mensch oder über einen Mensch sein. Mhm. Und World Model müsste ein AGI Model sein. Das war, man weiß nicht wie, man weiß nicht welche Architecture. Ich meine, Jan LeCun hat 1 Milliarde Euro geraced, aber das ist nur Investigation and Research.
Mm, also ein Research Lab.
Keine Ahnung, was jetzt passiert in den nächsten 5 Jahren. Irgendetwas kommt da raus. Mm. Wir machen dasselbe. Wir sind nicht Jan LeCun. So, wir finden nicht 1 Milliarde in einer Woche. Mm. Und auch, ich bin einfach ein Entrepreneur. Ich baue Businesses. So, für mich ist das Ziel, ein World Model zu bauen. Mhm. Aber was können wir in den nächsten 12 Monate bauen, das wirklich nützlich ist?
Ja. Also du hast ja ein paar sehr, sehr smarte Leute zusammengeholt. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil du hier bei uns im House of AI mit ein paar von deinen Kollegen eingezogen bist. Bist du da alleine losgegangen und hast einfach gesagt, das ist jetzt das, was ich mache und ich brauche jetzt erstmal 50 Millionen Dollar oder keine Ahnung, wie geht man da vor? Also ich weiß, wir bauen ja halt mit Purple AI bauen wir ja halt irgendwie so ein Engineering-Tool, das ist irgendwie relativ klar so, ne? Da weiß ich halt, okay, was sind die Produktsachen, die ich brauche, was ist der Markt, wie viel Marketing muss ich ausgeben, so, das kann man ja alles noch so planen, aber das ist ja sehr, ich sag mal, das ist so wie irgendwo in Afrika eben so eine Chain aufzubauen. Da sind so viele Ungewissen drin. Wie gehst du das an?
Und das ist die Schwierigkeit. Es ist eine transformational technology,
ja,
die viel mehr als was auch ich nur denke, machen sollte und könnte in der Zukunft. Und das ist auch das Problem, wenn wir es mit Investitoren präsentieren. Wenn wir nur Daten über Krebs hätten, dann würden wir eine Krebs Utility Company sein. Aber weil wir ein War Model bauen, das heißt, wir können alles machen. Mm. Grundsätzlich wird es Krebs Prevention, Insurance Pricing, Consumer Goods, kannst du überall machen. So, das ist die Schwierigkeit. However, ein War Model braucht man am Ende des Tages. Was ist das Operating System of Health? Und das ist, was wir bauen. Mm. Aber wo... Und da bringe ich meine Afrika und meine Alignment of Interest Geschichte wieder mal rein, ist, wie die großen Labs mit Health und Gesundheit Daten ausgehen, geht nicht. Mhm. Dieses ganze Hoarding of Data, bringen alle Daten zusammen, so funktioniert der ChatGPT und so funktioniert Anthropic, die bringen alle Daten, scraping the whole Internet, legally and illegally.
Ja.
Und dann kommt irgendwas raus. Mit Gesundheitsdaten wird das nie passieren.
Mhm. Aber ich meine, auch heute ist ja schon so, du kannst ja so grundsätzliche Sachen, du hast irgendwie Kopfschmerzen oder irgendwas, dann schlägt ja dir halt ein paar Sachen vor. Mhm. Oder du hast den Fuß umgeknickt und so weiter. So generellen Health Advice machen die ja schon ganz gut. Mhm. Aber darum geht's euch ja nicht, jetzt einfach nur so ein bisschen Health Advice zu geben. Sondern,
nein. Ist richtig, I mean, das Endziel ist richtig, die Biologie, um mehr als nur die Biologie des Menschen zu verstehen. Mhm. Und das können LLMs nicht machen. LLMs können dich lesen, deine Daten lesen und die können die Wissenschaft von alle Doktors der ganzen Geschichten der Welt haben. Super. Mhm. Aber die haben keine Ahnung, was da drin passiert.
Ja.
Immer noch. Die sehen es immer von draußen.
Ja.
Was wir machen, wir versuchen zu verstehen, was in deinem Körper passiert. Mhm. Wie machen wir das? Wir sprechen nicht Englisch, wir sprechen nicht Deutsch, wir sprechen keine Sprache. Wir sprechen nur Nummern. Mhm. Und wir analysieren deine Nummern und wir machen dann Forecasting. Wie man ein Trading macht, machen Forecasting of the next event. Mhm. Auf die nächsten Nummern.
Aber ist das dann so ein bisschen wie Theranos? Ich nehme halt irgendwie jetzt mir ein bisschen Blut ab und jetzt könnt ihr anhand der Bluttropfen nachher dann irgendwie vorhersagen, wie meine Wahrscheinlichkeit für welchen Krebs ist, oder macht das mal ein bisschen anfassbarer, dass
ich... Das könnte so sein. Das könnte in dieser Richtung sein. So, erstens, was wir gerade bauen, hat mein Co-Founder schon gemacht. Mhm. Für die NHS. So, das Modell hinter die NHS, National Health System in Großbritannien, wurde bei Jelcom, mein Co-Founder, gebaut. 57 Millionen Patienten drin. Mhm. Und das Modell war schon mal 3,5 mal mehr präzis als ChatGPT. Mhm. Einfach. Und es war 99% präzis und Diagnose und Prognose über 10 Conditions. Mhm. So, das Modell haben wir irgendwie schon gemacht. Das war natürlich akademisch. Jetzt machen wir es als Business. Wie Theranos, ja. Und ich sage eher Grail. Kennst Grail? Mhm. Grail macht auch einen Bluttest und er sagt ja, it's the earliest detection of cancer.
Okay.
So, it's good news.
Ja, early.com kenne ich noch. Kennst du Early?
Ja. Mhm. Ja. Well, Grail sind die berühmten für Krebs, mhm, besonders. Und im Grunde genommen ist $995 und du hast great news. Du hast Krebs, aber wir wissen das ganz, ganz am Anfang. Mhm. Und jetzt können wir etwas darüber machen. Und das Produkt könnte in derselben Richtung gehen. Ich spreche über 3-4 Jahre. Aber da sagt dir, even better news. Du hast einen Krebs in 3 Jahre.
Mhm.
Und du musst das machen, damit du es nicht bekommst.
Mhm.
So, das ist, wo die Zukunft
ist. Das ist hier.
Ja.
Okay. Und wie plant man da jetzt die Milestones? Weil ich meine, bei so einer Value Chain für Blaubeerdistribution bis in den Edeka, da kann man sich das ja noch so ausmalen, ne? Okay, ich brauche halt nachher irgendwie den LKW, der das da hinfährt, und dann brauche ich die Zölle und dann muss ich irgendwie eine Partnership mit Edeka machen und so weiter. Das kann man sich ja vorher nachdenken. Du hast ja hier extrem viele Ungewisse. Das ist ja auch so ein bisschen wie diese ganzen Labs, die es überall gibt. Die Produktleute haben eigentlich total schwer, weil die können eigentlich nicht so richtig planen, weil die nicht ganz genau wissen, was der Research ergibt. Und der Research, was auch immer der ergibt, der transfert dann sozusagen in das Produkt.
Mhm.
Und so ist es ja im Prinzip bei dir auch. Sagt man jetzt einfach, okay, ich stecke halt irgendwie 15 richtig smarte Leute zusammen, das kostet mich X, so viel raise ich jetzt, und das Versprechen ist, okay, in 3 Jahren, wenn wir 50 Millionen, also ich weiß gar nicht, was ihr raised, ne? Also kannst ja mal vielleicht erzählen. Also wie ist da der Plan?
Ist eigentlich richtig praktisch. Unser Raise ist klein, nur 5 Millionen.
Mhm.
Das Modell, das Jericho gebaut hat, kostete nur $3 Millionen. So, mhm, wir sprechen nicht über 500 Millionen, Milliarden. Diese Nummern, das sind LLM-Geschichten.
Mhm.
Das Modell, obwohl wir viele Daten haben, wir haben gerade 50 Millionen Full Longitudinal Records. Das heißt, wir haben die Full-Daten von 50 Millionen Leuten über 17 Jahre.
Mhm.
Und keiner hat diese Daten in der ganzen Welt. Und das ist ein richtiger
Asset. Wie bist du da angekommen?
Das kann ich nicht total hier besprechen, mhm, aber es ist, wir machen eine Arbeit für eine Firma, die diese Daten hatten, und wir machen, im Grunde genommen bauen wir ein Synthetic Dataset, mhm, auf der anderen Seite. Das heißt, Full Anonymization, other Co-Founder, das, mhm, Nummer 1 in Amerika, wenn nicht weltweit, und Privacy Preservation for Health Data.
Mhm.
Der hat die Research Enclave vor Mayo Clinic gebaut. So, Privacy Preservation garantiert ist unser erster Prinzip.
Mhm.
Und wie gesagt, das ist nicht, was Googles machen. Die verkaufen Werbung.
Ja, klar.
Das ist total andere. Deshalb denken wir haben einen richtigen Trojan Horse, um all diese Daten zu haben.
Mhm.
Obwohl es interessiert uns nicht zu wissen, wer und was ist in diesem Dataset. Wir machen Bulk Access. Das ist, was ChatGPT macht, was Anthropic. Wir wollen wissen, das bist du. Das sind deine Daten, das kann ich dir etwas verkaufen. Das interessiert uns nichts. Wir, mhm, wollen nur die Daten, damit wir ein Training vom Modell machen. Die Frage ist, wer benutzt das? Ein Doktor.
Mhm.
Kennst du Open Evidence zum Beispiel? Open Evidence, die haben, ich weiß jetzt nicht die Percentage in the Practitioners in Amerika, aber es war über 40% vor ein Jahr. Von alle Health Practitioners in the US benutzen Open Evidence. Mhm. Open Evidence ist ein ChatGPT auf ein EHR. So,
ja,
die pluggen ein EHR rein und der sagt, diese Person, bla bla bla.
Ja.
Unsere Technologie kann grundsätzlich dasselbe EHR bringen, aber der in die Zukunft reinguckt.
Mm.
So, erste Application ist Open Evidence.
Ja. Und was glaubst du, ist dann das erste Produkt? Ist das dann ein Produkt, was der Arzt benutzt? Ist das was ich irgendwie als health-fokussierter Typ im Silicon Valley, der halt schon Function und Mito und was weiß ich, was alles hier macht, dass ich mir so eine Subscription von euch kaufe, weil ich noch mehr über meinen Körper erfahren möchte? Oder wo geht das hin?
Ja, wir sind nicht B2C. Wir würden nie an dich direkt verkaufen.
Ja.
Wir sind Enterprise Grade. Unsere Stärke ist die Intelligence und Upstream Investment.
Ja.
So, wir würden mit Mito oder Function Health arbeiten, damit Function Health dir ein besseres Verständnis geben kann.
Ja.
Wir würden mit Aura arbeiten, damit Aura nicht ein doofes Biological Score haben kann, aber eine richtige Trajectory, Aging Trajectory, wo es zeigen kann, das bist du über die nächsten 15 Jahre. Pass auf das auf. Pass auf das, muss nicht so viel aufpassen.
Ja.
Nur 1,8% der Leute weltweit sterben von 2 Systemen. Wir sterben nur von einem.
Mhm. Und zwar?
Es kommt auch an. Es ist anders für uns alle. Es könnte das Herz sein, könnte Immunsystem sein.
Ja.
Aber normalerweise ist fast nie 2 Systeme. Das heißt, erstens, du musst verstehen, who is your enemy?
Ja, ja, ja.
Okay, dass du von vornherein weißt, okay, ist es halt dein Herz, auf das du achten musst, oder halt dein, Knochen.
Ja. Und der Vater meiner Frau, er kommt von einer Familie mit Herzproblemen und er wusste das von immer.
Ja.
Keiner in seiner Familie ist über 70 überlebt. Er hat sich das ganze Leben fokussiert auf Health. Und er ist jetzt in Rom, er ist 80 Jahre alt, er kommt auf Afrika, er ist super fit. Mhm. Weil er wusste, was das Problem ist. Er hat aber so riesen Research gemacht und ist auch ein Doktor, eine riesen Arbeit dafür. Wir wollen das machen, damit jeder weiß und mit Daten.
Ja. Warum San Francisco für so ein Thema?
Wenn du ein Research Lab und du willst Cutting Edge in AI sein, ist nirgendwo anders in der Welt.
Mhm.
Nirgendwo anders.
Ja.
Ich
habe eine Follow-up-Frage. Genau,
aber es ist auch das Problem von San Francisco, weil es bekommt einfach dieses Verständnis, wo AI, Kunstintelligenz alles resolvieren kann. Und was ich hier sehe, und das ist der total Unterschied zwischen hier und Emerging Markets, ist, dass wir viele Solutions machen für Probleme, die es eigentlich nicht gibt.
Mhm. Well.
Und so deshalb ist unser Fokus eigentlich Emerging Markets. So, wir arbeiten in Saudi-Arabien, wir arbeiten in Sambia, wir arbeiten bald in India, natürlich Europa, natürlich auch Amerika.
Mhm.
Aber ich denke, True Innovation wird in die Emerging Markets passieren.
Mhm.
Das Healthcare System in Amerika, würde nicht sagen, das Beste der Welt ist.
Mhm.
Kein Fall. Die ganze Formel ist falsch.
Mhm.
Und so, wo kommt das Health System of the Future her? Nicht Europa, nicht Amerika. Was wir machen würde in Europa, nur in Italien 100 Milliarden Euro über Nacht aus das Verspenden ausgeben.
Mhm.
Über Nacht. Aber wann wird das passieren? 5 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung, weil wir einfach so langsam sind.
Ja.
So, meine Theorie ist, wir wollen das in Emerging Markets machen, damit wir hier in der Welt, in der westlichen Welt verstehen, was die Gesundheit der Zukunft aussieht.
Ja, wahrscheinlich kann man da einfach viel schneller auch testen und an Daten und besser rankommen und so weiter in solchen Märkten. Ne?
Ja, aber
hier HIPAA-compliant irgendwie in den USA.
Ja, aber so machen wir es nicht. Das hat Worldcoin probiert.
Mhm.
Die dann kommen nach Afrika und bringen wir alle da.
Geben jedem $50, um sich anzumelden und sagen sie, oh, wow.
Ja, genau. Ja. Erstens, nein, geht nicht mehr so, weil keiner ist doof.
Ja.
Die wissen, was da los ist. Aber unser ganzes Prinzip ist, wir wollen die Daten nicht. So, wenn wir Training machen, die Daten bleiben, wo die sind.
Mhm.
Wir trainen auf deinen Server, wir trainen auf dein Gerät. Du siehst, was damit passiert. Das Einzige, was rauskommt, ist, was wir darüber lernen.
Mhm.
Ist wie, wenn ich dich treffe, aber ich bringe dich aus dem Zimmer raus.
Mhm.
Ich höre, was du sagst, und ich bringe dann, was ich davon gelernt habe, raus.
Mhm.
Und das machen wir in Saudi-Arabien, in Amerika und in Italien. Und alle Daten kamen nicht zusammen, aber die Learnings kommen alle zusammen. Okay. Nennt man Federated Architecture.
Okay.
Painful, aber ich denke, der einzige Weg. Und wo es in der Zukunft geht, und das ist richtig interessant, weil ich denke, über die nächsten 12 Monate könnte wahrscheinlich unseres Modell eine Version haben, die klein genug ist, die auf dein Handy gehen kann.
Mhm.
Das heißt, du willst ein Foto von deiner Haut, Gesicht machen und fragen, was ist hier los?
Mhm.
Und das kann alles auf dein eigenes Telefon analysiert sein. Das heißt, die Daten kommen nicht mal von deinem Gerät raus.
Mhm.
Und das ist die Zukunft. Das ist das, wo wir hinkommen wollen. Wir wollen sicher machen, dass die Daten, deine Daten, nur deine sind und irgendwo anders hingehen.
Okay.
Data Sovereignty.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja hier First Row Seats, wie es bei euch weitergeht, was natürlich großartig ist.
Ja.
Ich habe noch 2 Fragen, die jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit auch sind. Ich frage Leute sonst immer, erzähl mir eine Sache, die nicht auf deinem LinkedIn-Profil ist, aber du hast mir ja schon irgendwie von Geparden und Giraffen erzählt. Aber eine Sache, die ich auch noch gefunden hatte, dass du zwischenzeitlich mal irgendwie noch in Italien irgendwie Präsident werden wolltest oder Bürgermeister oder irgendwas. Das musst du nochmal ganz kurz zum Ende hier preisgeben, was da an der Story dran ist.
Ja.
Ich weiß, dass es sonst keine Informationen darüber im Internet gibt. Das ist heikel.
Ich kann einfach sagen, das war die härteste Erfahrung meines Lebens. Political Startup.
Mhm.
In Italien. Ich weiß nicht, ob es einfacher ist in andere Länder. Wahrscheinlich nicht. Und das Problem war, dass wir waren erfolgreich.
Mhm.
Und ich kann nicht viel mehr sagen, aber es ist nicht fertig.
Okay. Verrückt, ja. Leider können wir da nicht weiter reingehen, aber ich wollte es trotzdem einmal ansprechen. Ganz zum Schluss, ich meine, du kommst ja ursprünglich aus Deutschland. Könntest du dir vorstellen, auch irgendwann mal in Deutschland zu leben wieder?
Ich denke nicht. Ich denke Europa generell. Ich liebe Deutschland, liebe Italien, liebe Europa. Aber ich fühle es einfach nicht mehr. Ich meine, ich lebe in Afrika. Das ist, wo die Energie ist. Und ich sage immer, Biology tells you the future. 50 Jahre ist halb der Welt Afrikaner.
Ja.
Das ist, wo die Zukunft ist. Und ein Fakt, das vielleicht viele Leute nicht wissen, weiß ich nicht, ob du es weißt. Was ist größer? Die Breite von Afrika oder Russland?
Also ich meine, das ist ja so dieses typische Ding, was ist länger auch. Ne? Man denkt immer so, Südamerika ist ganz kurz, aber ist das halt von irgendwie, keine Ahnung, Kolumbien bis nach unten nach Chile irgendwie weiter als jede andere Fläche. Wahrscheinlich ist Afrika wahrscheinlich breiter und das wird auf der Karte falsch dargestellt.
Weil die Karten sind alle falsch.
Ja, genau.
Wegen Mercator.
Ja.
So, Afrika ist eigentlich viermal größer, als wie es aussieht.
Ja.
Und Russland auf einer Mappe sieht zweimal so fett aus.
Ja.
Überhaupt nicht. Russland passt in Nordafrika rein.
Ja.
So, und das ist die Zukunft. Und das ist die Energie. Und ich war, kennst du FII, Riyadh, größte Konferenz, Davos von The Desert. Ich war da, ich hatte da gesprochen 2023 und da war ein größte Panel der Welt. Das war CEO von BlackRock, CEO von Citigroup, alle waren dort. War eine Person aus Afrika, Patrice Motsepe. Und wie sieht die Zukunft aus? Und jeder würde sagen, Krieg, kein Optimismus.
Ja.
Patrice Motsepe, das ist die Aussicht von Afrika ist einfach Inevitability.
Ja.
Das passiert einfach.
Ja. Aber so interessant, aber wenn man
wir waren hier davor, irgendwie habt ihr nicht geschafft, uns zu ändern, weil Afrika ist immer noch Afrika.
Ja.
Und wenn du denkst, was hier passiert ist, Afrika haben wir auch probiert. Ich sage, haben wir. Das sind alle Europäer.
Ja.
Haben wir nicht geschafft. Und Afrika ist immer dort gewesen, ist immer da. Und es ist einfach die Zukunft. Und zu deiner Frage, nein, ich würde weiter in Afrika leben.
Aber es ist ja schon interessant, ne? Wenn man so guckt, so das Vorurteil, wir haben ja so ein paar Sachen hier schon gerade gesagt, ne? Man hat das nicht so auf dem relevant Set, was da eigentlich abgeht. Das ist so ein bisschen so wie so ein anderer Planet in gewisser Weise für viele Menschen. Wenn du jetzt nach YC guckst oder so, ich finde, da ist kein einziges Startup, was aus YC darüber nachdenkt, was man in Afrika machen könnte.
Stimmt aber nicht. Das ist schon
viele. Gibt ein paar? Okay, gut. Also vielleicht habe ich
das Union 54 ist Perseus. Er lebt in Lusaka. Er ist von Zimbabwe eigentlich in Lusaka aufgewachsen und YC 2018.
Okay, ja gut. Aber wenn da jetzt eine Handvoll oder so. Aber wenn du sagst, was da eigentlich für eine riesen Opportunity ist, und das ist halt auch, wie du schon sagst, das sind Märkte, die einfach jedes Jahr wachsen. Es ist inevitable, ne? Also es geht auf jeden Fall
nach... Die sind digital. Sind alle digital.
Ja,
Jeder ist digital. Ein 80-Jähriger hat das Geld auf dem Handy und kann dir auf dem Geld von Handy in einer Sekunde schicken.
Ja.
Du schickst ja ein ACH in Amerika, kommt manchmal nicht an.
Ja, und dann kostet das auch noch 15 Euro Gebühr auf der Empfängerseite und sowas Bescheid.
Ja. Ich gucke, Afrika, keine Fax-Machines, kein Postal Service, nichts. Brauchen wir das? Nein.
Ja, die haben einfach das übersprungen. Ne?
Krankenhäuser.
Ja.
Ich meine, Krankenhäuser braucht man, wenn man etwas machen muss.
Ja.
Aber nicht, um etwas zu verstehen.
Ja.
Aber wir bauen Krankenhäuser. Leute gehen in die Krankenhäuser nur, um etwas zu verstehen. Was passiert mit mir? Das ist 80% von den Leuten, die da reingehen. Die Realität ist, wir brauchen das, diese ganze Infrastruktur ist.
Ja, also ich nehme mir auf jeden Fall mit, mich mit diesem Markt noch mal ein bisschen mehr zu beschäftigen.
Leute haben Angst. Leute haben ein total Missverständnis von, was Afrika ist. Jedes Mal, wenn ich hier ankomme, sagen sie mir, oh, is it dangerous? I'm like, da? Ja. Oder hier?
Ja, ja.
Oder hier, ich habe hier Angst. Hier ist ein richtiger Dschungel.
Ja.
Oder in Europa. In Afrika, ich schließe meine Türen nicht. Kann nichts passieren. Natürlich, es ist nicht überall selbst.
Klar.
54 Länder.
Mhm.
Aber im Grunde genommen, die Leute sind total echt. Eine andere Sache.
Ja.
Das muss man einfach erfahren. Und es ist einfach so richtig einfach. Du kennst mich. Ich fliege hin und zurück einmal im Monat.
Ja.
Das ist einfach.
Ja, es ist crazy. Das ist aber
richtig einfach heutzutage. Für Leute, die denken, ich Afrika, irgendwann mal mein Leben. Nee, geh morgen. Geh einen Tag.
Ja.
Deine Welt will ändern.
Ja. Ja, also das nehme ich auf jeden Fall als höchste Inspiration für mich mit. In diesem Sommer sind wir in Schweden, nächstes Jahr vielleicht besuche ich dich auf deinem Anwesen in Afrika.
Komm nach Sambia.
Sehr gut. So machen wir das. Ich danke dir vielmals für diese Wahnsinnsgeschichte. Gibt's noch irgendwas, was meine Hörer machen sollten? Kleiner Werbespot für dich. Gibt's irgendwas, was du suchst? Mitarbeiter, Geld?
Hilfe. Wir brauchen immer Hilfe. Wir sind auf einer Riesenmission. Ich habe auch keine Shares in dieser Firma.
Wirklich?
Nur Shares. Alle Shares, die meine Shares sind, sind eine Foundation.
Okay.
Die für meine Kinder sind und für Young Entrepreneurs of Africa. Ich habe nichts.
Okay.
Das interessiert mich auch nicht.
Okay.
Für mich ist nur eine Mission.
Ja.
Und um eine Mission zu erfüllen, braucht man Hilfe.
Ja.
Was das bedeutet, ist einfach alles. Support, Geld, Freundschaft, Introduktion.
Okay. Well, ich kann nur empfehlen, dir zu folgen, um da die Updates zu bekommen und mal gucken. Vielleicht gibt es demnächst irgendwann mal ein Update. Ich danke dir vielmals.
Ja, danke dir.
Bis dann.
Danke. Super, ciao. Danke. Tschüss.
So, das war schon wieder mit dem Podcast diese Woche. Wie immer ein klein paar Tasks am Ende. Als allererstes unser WhatsApp-Community beitreten. Da besprechen wir ja immer so ein bisschen die Themen und so. Und ich freue mich immer, wenn es da jede Menge Feedback oder Fragen gibt oder ich mich einfach mit euch austauschen kann. Also das Nummer eins, der WhatsApp-Community beitreten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das zweite ist natürlich Purple ausprobieren. Geht zu eurem CTO, geht zu eurem Engineering-Team oder probiert es einfach selber aus. Also es ist wirklich, es gibt User bei uns, das sind die CMOs, das sind die CEOs, die unser Produkt benutzen, weil man braucht einfach nicht mehr ein riesengroßes Engineering-Team, sondern ein Produkt wie Purple reicht. Deswegen einfach einmal auf www.bepurple.ai gehen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, dann mache ich direkt eine Demo. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und ja, wie immer zum Schluss ein großes Dankeschön an Tobi Nothelfer. Mit dem produziere ich diesen Podcast. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Tschüss.